Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Bei mir ist der Alan Guggenbühl. Er ist Psychologe, Psychotherapeut und Direktor am Institut für Konfliktmanagement in Zürich. Und ich glaube, es ist nicht falsch, wenn man sagt, dass er wahrscheinlich einer von den allerbesten, allerbekanntesten Erziehungswissenschaftler und Experten ist für Jugendprobleme. Ich werde heute mit ihm natürlich über die Ausschreitungen im Zusammenhang mit Corona in St. Gallen reden, über Jugendprobleme und Jugendgewalt ganz allgemein. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Alan Guggenbühl. Herr Guggenbühl, Standardfrage bei mir am Anfang auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut geht es Ihnen heute?
9, würde ich sagen, ja.
Gut. 9, ja. Gut, aber wie es immer ist, es gibt immer ein paar kleine Sorgen, die man auch noch hat, absolut, dass man nicht auf 10 kommt.
Es gibt einfach gewisse Sorgen, die eigentlich jeder hat und so weiter. Und das ist ja gut, wenn man nicht gerade 100 hat. Also 10 hat, oder? Weil 10 würde heissen, man wäre ein bisschen naiv oder das wäre ein bisschen übertrieben, überheben. Ja.
Es ist auch ein bisschen ein Experiment, das ich mache. Bis jetzt haben schon ein paar Leute 10 bis 12 gesagt sogar.
Also, ja,
und ich denke, das ist wahrscheinlich ein bisschen geschummelt.
Ja, ja.
Sie sind 69. Warum arbeiten Sie noch?
Ich arbeite, weil, ich arbeite ja zum Teil nicht und zum Teil arbeite ich die offiziellen Ämter nicht mehr, also als Professor für Erziehungswissenschaft und auch als Leiter von der Abteilung für Gruppentherapie der kantonalen Erziehungsberatung Bern. Das habe ich abgegeben, also da bin ich offiziell pensioniert. Was ich jetzt mache, ist, erstens, ich arbeite als Therapeut und als Berater und das ist etwas, was mich herausfordert. Und ich auch gerne machen, also wo auch meine Leidenschaft ist. Also in dem Sinn fühle ich mich auch im Leben. Und bis jetzt habe ich noch das Gefühl, ich könne ja etwas liefern, etwas bieten. Wenn ich dann natürlich das Gefühl habe, dass das nicht mehr der Fall ist, dann würde ich mich zurückziehen. Die Frage ist, ob ich es merke. Oder ob ich merke es eben nicht.
Gut, aber es ist mehr in dem Fall immer noch Ihre Leidenschaft für den Mensch und weniger Arbeit. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an.
Also ich habe in meinem ganzen Leben eigentlich noch nie richtig das Gefühl gehabt, ich habe Arbeit, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe das Glück gehabt, Sachen zu machen, die ich gerne mache, die mir entsprechen und die meiner Leidenschaft entsprechen.
Von Ihnen habe ich gelesen, dass Sie sagen, ganz generell, die Jugend, Teenagerzeit ist die Zeit von der Unruhe. Weil ich gerne mit Ihnen ein bisschen persönlich anfangen will, ist das bei Ihnen auch so gewesen? Sind Sie ein Rebell gewesen als Teenager?
Ich war ein Rebell gewesen in dem Sinn, aber Zeit hat natürlich auch mir geholfen. Also es ist natürlich so 66, 68, das war so die ganze Bewegung gewesen. Und ich habe einfach in dieser Bewegung sehr mitgemacht, mit allen Sachen, mit Kleidung, mit Sachen, die ich gesagt habe. Und auch mit Liedern anfangen singen in der Schule und zu Streik aufrufen. Ich habe das eigentlich nie als aber rebellisch empfunden, sondern einfach als notwendig, das ist klar, das macht man. Mag ich mal ringen, ich bin mal im Schulhaus gesehen, im Seminar und dann habe ich gesungen, we have to give peace a chance und dann gesagt, so, jetzt tun wir mal einfach statt in die Schule gehen, sind wir einfach im Pausenhof und machen das Happening. Ich habe das einfach cool gefunden, lässig. Und ich mag mich dann erinnern, plötzlich habe ich gesehen, dass aber gewisse Kolleginnen und Kollegen weggehen und der Kreis immer kleiner wird von denen, die verharren. Und nachher hat es natürlich die üblichen Gespräche gegeben, Besorgnisse, Aufrufe gegeben. Aber ich habe es gar nicht als Rebellion empfunden, sondern das sind ganz wichtige Inhalte.
Also man hat sich eingesetzt für
etwas. Eingesetzt für etwas, wichtige Inhalte, oder, wo ich eigentlich vermittelt habe.
Können Sie einen Vergleich machen? Das war ja natürlich 68er-Zeit. Sagen wir jetzt zu den Ausschreitungen. Es sind ja nicht nur Ausschreitungen, es sind auch Junge, die auf die Straße gehen und nicht zufrieden sind mit dem Lockdown, mit dem Corona-Regime, mit diesen Massnahmen. Gibt es da Parallelen oder leben wir heute einfach sinnlose Gewalt?
Ich glaube, es gibt zwei Sachen zu sagen dazu. Erstens ist es so, dass natürlich die Jugend immer ein Thema aufgreift, die zum Teil wichtig sind, zum Teil vielleicht weniger wichtig, aber Themen aufgreift und die Gesellschaft darauf aufmerksam macht, halt, da müsst ihr anschauen. Und das ist eine der wichtige Funktion der Jugend. Dann gibt es aber noch etwas anderes, das ist quasi Gewalt, Sachen schliessen. Es gibt natürlich auch einen Teil, und es ist ein kleiner Teil, man darf nicht vergessen, die Jugend mit dem verwechseln. Die meisten Jugendlichen sind nicht gewalttätig, die können nicht Scheiben schliessen, aber es gibt einen kleinen Teil, oder, wo an dem Freude hat, also wo die Freude hat, also wirklich Grenzen zu überschreiten, Sachen kaputt zu machen, ein Evenement sich quasi so, das ist eine Lust, oder, was sie dann erleben. Und ich würde sagen, das ist im Grunde genommen nicht typisch jugendlich, sondern die Lust ist im Grunde genommen auch bei allen da. Aber die Jugend, dadurch, dass sie so im öffentlichen Raum sich begegnet und ein bisschen in einem halb chaotischen Filmmal Environment ist und auch so eingebunden ist, oder? Also, ja. Wenn man älter ist, ist man eingebunden. Erlaubt sich das im Prinzip?
Also man muss ein bisschen differenzieren, und das machen wir auch noch im weiteren Verlauf des Gesprächs. Sie haben selber 3 erwachsene Kinder unterdessen. Ja, ja. Sie sind eigentlich ein Profi-Erzieher. Mhm. Wie gut hat das geholfen?
Ich habe mich immer mit meinen Söhnen und meinen Töchtern so auseinandergesetzt. Natürlich haben meine Söhne und Töchter haben mir auch, als sie in der Pubertät waren, gesagt, dass ich mich als Erziehungsberater oder Psychologe bezeichnen, das sei ein totaler Witz. Es gibt keinen, der so wenig versteht wie ich. Habe ich dann einfach so ein bisschen annehmen. Also das ist die Phase zu sagen.
Ja. Ja, also eigentlich die gleiche Situation, dass man grundsätzlich mal die Eltern ablehnt und finde, die haben sowieso von nichts eine Ahnung.
Ja, ja, ich bin ja Vater, also gegenüber meinen Kindern. Und ich bin ja nicht Psychologe gegenüber meinen Kindern. Klar. Also, das heisst, natürlich hoffe ich vielleicht, dass ich ein bisschen gewisse Sachen reflektiert habe. Oder, also das hoffe ich schon natürlich, ein bisschen anders angeschaut. Aber das ist natürlich schwierig zu sagen.
Aber es ist schon noch speziell, weil Ihr Vater ist auch Profi gewesen. Ein bisschen anders, er war Psychiater gewesen. Aber ich denke, das hat auch einen grossen Einfluss gehabt auf Sie. Wie war denn das Selbstverhältnis gewesen?
Ich habe ein sehr gutes Verhältnis gehabt zu meinem Vater. Aber nicht eigentlich so psychiatrisch. Also das heisst, mein Vater hat sich sehr viel für Themen interessiert, aber auch die Umgebung von meinem Vater, also nicht nur mein Vater, auch seine Freunde und so. Und das ist eigentlich auch was Faszinierende gewesen. Also so für Philosophie, für Theologie, für Psychologie und so. Und das ist eigentlich, das hat mir da sehr entsprochen.
Ist das der Grund, dass Sie nachher die Berufsrichtung eingeschlagen haben? Mutter ist ja Sängerin gsi, schottische Sängerin. Und sie haben auch den ersten Weg eigentlich von der Musik eingeschlagen gehabt.
Ich glaube, das sind einfach Potenzial gsi, die ich hatte. Und so ein bisschen, ich habe eigentlich bis 28, 30 nicht recht gewusst, was ich soll machen. Ich habe natürlich Musik gemacht, bin Musiklehrer gsi. Ich habe nur etwas gewusst. Nicht Psychologe. Ganz klar, nicht Psychologe.
Warum?
Ja, das war wie so ein Schutzwall gewesen. Ja, weil natürlich die Umgebung schon sehr psychologisch war. Oder? Mhm. Die Umgebung war schon von jung geprägt, von ganz viel. Und das wollte ich nicht machen. Und ich habe zuerst dann gemerkt, der einzige Grund, wieso ich nicht Psychologie studiere, ist eben die Umgebung oder mein Vater oder so. Das kann ja kein Grund sein. Und dann habe ich dann beschlossen.
Also eigentlich fast ein bisschen etwas Typisches, dass man eben in der Jugendzeit eigentlich ablehnt, was von den Eltern und von den Gesellschaft vorgegeben ist und irgendwann kommt man zur Erkenntnis, es wäre ja eigentlich noch interessant.
Ja, und ich bin eigentlich über Umweg zur Erkenntnis gekommen. Ich habe auch keine Bücher von meinem Vater nicht gelesen, auch von meinem Grossvater, also die habe ich völlig ignoriert. Und erst viel später habe ich ein bisschen reinschauen. Also das ist, es hat eigentlich eine Unabhängigkeit gebraucht, bis im Prinzip ich das Gefühl habe, dass, das ist
gar nicht so ein
Zeichen. Ja, das hat mich auch wirklich, das mich auch interessiert.
Ja.
Oder? Also es ist eigentlich, ich habe meinen Vater so ein bisschen, ein bisschen lösen, damit ich mein Interesse durchkomme. Aber natürlich bin ich auch sehr angeregt worden, mein Vater und mein Grossvater, muss ich auch sagen. Und die haben im Denken haben sehr viel vermittelt.
Wenn man die Essenz von dem Ganzen würde versuchen auszuschälen, was ist es denn eigentlich, was Sie anfangen zu interessieren?
Es hat mich interessiert, weil ich gemerkt habe, auch als Gitarrenlehrer, habe ich gemerkt, eigentlich ist Begegnung mit mir wichtiger als das Instrument. Also die Kinder und Jugendlichen sind gekommen und haben plötzlich ganz andere Themen gebracht. Und ich habe gemerkt, dass es so einen Shift gibt, oder? Also, dass sie zu mir kommen, aber nicht besonders musikalisch sind, aber sehr gerne kommen und Musik für sie auch wichtig ist. Aber im Grunde genommen sind andere Themen sind im Vordergrund. Und das Erlebnis hat mich eigentlich dazu gebracht.
Dass Sie sich angefangen haben zu interessieren für die Kinder, neben dem Musikalischen, wie die ticken, was sie für Sorgen haben, was sie für Knörze haben.
Ja, dass mich auch interessieren haben, auch für Psychologie. Mhm. Ich bin auch zwischen verschiedenen Kulturen aufgewachsen und dann habe ich gemerkt, was die Schweiz bedeutet und was Schottland bedeutet und was Amerika und dass das unterschiedlich ist und so Sachen, mit denen ich natürlich konfrontiert wurde, mit den Paradoxien vom Mensch, also dass er das sagt, aber das macht und das will, aber etwas anderes passiert und so Sachen dann einfach faszinierend.
Gehen wir doch ein bisschen zum Thema. Ich habe es gesagt, zuerst will ich die Aktualität aufnehmen. Wir haben jetzt gerade zwei so Krawallnächte in St. Gallen, die aus dem, man hat das Gefühl, aus dem Nichts entstanden sind. Hat eine wahnsinnige Sogwirkung auf die Jugendlichen. Wenn sie das sehen, wo sie das gelesen haben, was ist ihnen durch den Kopf gegangen?
Also, das erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, das klingt jetzt ein bisschen spässig, das ist ein bisschen langweilig. Oder? Weil das hat einfach so gehen durch die Strasse, Sachen schliessen. Es ist ein bisschen wie simpel. Oder? Also simpel im Sinn. Und dann auch Polizei beschuldigen. Es ist simpel für unsere Kultur. Dann habe ich das Gefühl gehabt, da gibt es gewisse Jugendliche, die etwas wollen reinszenieren, wo wahrscheinlich, ich meine, in Burma würde ich sagen, ist das ganz klar notwendig und in Weißrussland. Aber wenn man ein bisschen weiter denkt, wir sind ja in einem demokratischen Land. Wir sind ja in einem Land, wo Bürger und alle etwas zu sagen haben, wo Gesetze auch durch die Bürger gemacht haben, Polizei, also nicht einfach ein Diktator ist. Ja. Und da, das ist ja so ein bisschen, man kann sagen, Verblendung oder so etwas wollen inszenieren, wo im Prinzip nicht ganz passt. Also das ist eigentlich mein unmittelbarer Gedanke gewesen. Und dann muss man auch sehen, ich meine, einen Laden schliessen, also das ist ein Ladenbesitzer, der da muss schauen, dass sein Laden ungefähr läuft und so. Es ist einfach aggressiv. Es ist, man könnte sagen, ein bisschen daneben. Jetzt, wie passiert das? Was passiert? Die Jugendlichen haben natürlich eine grosse Jugendgruppe, haben immer eine grosse Dynamik, eine eigene Dynamik, quasi wie eine Sogwirkung. Und man will sich dort profilieren. Und ich würde sagen, wahrscheinlich sehr viele sind dort reingekommen. Ah ja, so, klar und so. Und dann kommt man dort rein. Plötzlich kommen sie wieder, Le Bon, das beschreibt, so in einen Rausch und überlegen nicht mehr. Und dann macht einer etwas und der andere muss das natürlich auch machen. Dann machen sie sich gegenseitig nach. Und plötzlich fangen sie an, Scheiben zu schliessen und so. Und der Mut, da rauszugehen, oder? Hat wahrscheinlich bei vielen gefehlt. Und dann gibt es einfach gewisse, die einfach an sich auf Gewalt aus sind.
Also, es müsste eigentlich ein Junge den Mut haben, zu sagen, Moment, das geht mir jetzt zu weit. Eigentlich habe ich klar eine gewisse Message, nämlich meine Jungen leiden jetzt unter der Corona-Situation, unter dem Lockdown. Aber es ist klar, es geht natürlich viel zu weit mit Gewaltanwendung. Wir kommen noch auf die gestiegene Jugendkriminalität. Was erleben Sie als Fachmann bei der Jugend an Herausforderungen, an Problemen, die jetzt generiert worden sind, durch das, dass die Jugend eingeschränkt ist?
Es gibt ein Problem. Und das Problem ist natürlich, die Jugendjahre sind sogenannte Formative Years. Also das heisst,
Formative.
Also da wird sehr viel gesetzt von der Identität, von den Interessen, vom Kontakt, von der Freundschaft. Also das heisst also zwischen 16, 17 bis vielleicht 25. Das sind so Jahre, wo sehr bei den meisten Menschen richtungsweisend sind. Und dort zählt, die Jahre sind natürlich wichtiger oder subjektiv viel länger und wie bei einem 30-, 40-Jährigen. Das heisst, also, das sind die entscheidenden Jahre gemäss. Und die werden jetzt natürlich sehr stark, das sind sehr stark beeinträchtigt, das können zu erleben, was sie in dem Alter eigentlich möchten erleben, damit sie eine eigene Identität entwickeln. Und das ist, was eigentlich das, sagen wir mal, die Schwierigkeit oder das Leiden verursacht. Sie wollen Open Airs haben, Clubs haben, so frei rumgehen und alles so Sachen zu machen. Und das ist ihnen jetzt entzogen. Also insofern.
Als wie dramatisch erleben Sie das? Ich bin als Zeitungsleser und als Vater ein bisschen hin und her gerissen. Ich denke, wenn ich die Jugendlichen anschaue, viele tragen die Maske, sitzen in der Schule. Es ist völlig normal geworden, dass man die Maske trägt. Man kann jetzt nicht ins Restaurant und in den Club, man trifft sich halt auf der Straße am Abend. Also auf der einen Seite könnte man sagen, es ist nicht so schlimm. Wir haben Generationen gehabt, die viel schlimmere Sachen erlebt haben, die Krieg erlebt haben. Auf der anderen Seite liest man, dass die Jugendpsychiatrien überfüllt sind, dass es in der Familie zu mehr Gewalt kommt.
Ja, da gibt es verschiedene Sachen zu sagen. Also das Erste ist natürlich, es ist für verschiedene andere Leute viel schlimmer, oder die so wirtschaftliche Probleme haben und so.
Also, für die ist es schlimmer
als ist es schlimmer, ja, also man muss aufpassen und sagen, das ist jetzt hauptsächlich. Und das Zweite ist natürlich, ein Großteil der Jugend, die halten sich ja an die Regeln und hat aber auch Probleme damit, oder? Dass zum Beispiel die Heimziehen einfach immer daheim zu sein. Das ist also etwas, was sehr viel Spannung verursacht. Das Zweite ist natürlich auch immer am Computer sein. Das ist etwas Unerträgliches. Und dann ist es auch noch für die Unis und überall, das wird online. Das ist etwas, was ich finde an sich nicht gut ist.
Ja.
Also sie brauchen eigentlich Kontakt zu erwachsenen Leuten. Das sind alles so Sachen, die es für einen Teil schwierig machen. Und dann kommt noch dazu, sie sehen es im Kopf ja vielleicht schon ein, oder? Aber einfach subjektiv vom Leben her. Aber ich würde jetzt sagen, dass die Jugend die primäre Gruppe ist, die leidet. Das ist einfach eine gewisse Jugendliche, die leidet und dann das probiert zu kompensieren durch ein schwieriges Verhalten.
Also das mit dem permanent online sein, permanent auf dem Handy sein, ist jetzt natürlich noch gesteigert worden, durch das, dass zum Teil der Unterricht nicht mehr direkt stattgefunden hat, sondern dass man dort nur noch per Video verbunden war mit den Lehrern. Aber ganz grundsätzlich ist das ja ein Jahrhunderttrend, dass die Jugendlichen nicht mehr nicht mehr in der realen Welt leben, sondern in der virtuellen Welt. Und wir kommen nachher auf Pornografie, auf Beeinflussung durch die sozialen Medien und so weiter. Ganz, ganz generell gefragt, macht Ihnen das genauso viel Sorgen wie mir?
Das macht mir Sorgen und das finde ich eine problematische Entwicklung, weil ich glaube, das ist, da kappeln sich die Jugendlichen. Wir sagen zum Beispiel Jugendliche, wir möchten Lehrer, die nicht sagen, wenn wir eine Frage stellen, du musst googlen, sondern eine Antwort geben. Und das haben wir gerade letzte Woche so ein Jugendliche gesagt, also wir haben Erwachsene, die reden und antworten mit mir. Jetzt, natürlich durch Googlen findet man viel raus und so, aber es ist nicht mehr durch, wenn sie mit Erwachsenen zu tun haben und Inhalte direkt vermittelt werden, auch über Sexualität und Pornografie, wenn das direkt vermittelt wird, dann hat es eine ganz andere Qualität. Und wie man auch weiss, es bleibt auch viel mehr. Mhm. Und da werden jetzt Jugendliche wie so freigelassen auf die ganze virtuelle Welt, wo sie sich völlig verloren fühlen, wo sie dann auch gewisse völlige Illusionen haben. Haben sie gewusst, sie haben ganz viele Freunde. Dann frage ich mich, ja, hast du Kollegen? Ja, ganz viel. Wie viel? Ja, 15. Wo wohnen sie? Auf der ganzen Welt. Dann denke ich, sind das Kollegen, oder? Mhm. Also, da fehlt etwas. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da finde ich, braucht es einen Gegentrend.
Sie erleben das auch in der Schule oder vom Schulsystem her, dass die Lehrer mehr im modernen Unterricht sagen, du kannst selber googlen?
Ja, also viele Lehrer realisieren das, Lehrpersonen, oder die tun das eigentlich extra, die machen auf Beziehungen. Ja so, die Lehrpersonen machen ja vielmal etwas anderes, als man offiziell eigentlich sollte machen. Aber ich erlebe, dass so eine gewisse Müdigkeit, ein Verlorensein, auch depressiv werden, aufgrund von dem alles immer online. Also, dass sie in die Schule kommen und dann immer mit diesen Tablets müssen arbeiten und immer dort müssen. Also, das wird völlig überschätzt, habe ich das Gefühl.
Das ist noch interessant, weil das ist ja ein ganz grosser Trend und wir haben ja jetzt gerade erlebt, dass wir als Land in der Digitalisierung ziemlich schwach gewesen sind, was die Bewältigung von der Corona-Krise betrifft und die Schulen haben auch das Gefühl, wir müssen jetzt das Digitale Elemente in den Unterricht bringen, eben zum Beispiel Tablets unbedingt, oder? Damit die Jungen mit dem können lernen umgehen.
Ja, also ich bin nicht gegen Tablets, sondern ich finde, Digitalisierung bringt ja ganz viel. Also das ist jetzt nicht, aber man muss es irgendwie am richtigen Ort sehen, oder? Es ist also, man muss irgendwie das Verhältnis dazu entwickeln. Es wird einfach massiv überschätzt. Also Jugendliche da fangen sie auch irgendwie eben im Internet sich verlieren und kommen sie vielmal auf ganz komische Sachen. Sie wollen ja Inhalt vermittelt haben von Erwachsenen und dann damit, wenn sie einen Erwachsenen vermittelt, ist auch eine gewisse Wertung. Das ist wichtig und so und das bleibt ihnen. Und das im Internet, das geht da rein und da raus, ist es auch wie eine ganz andere Qualität, die gar nicht haften.
Wir haben kürzlich Publikation von der Kriminalstatistik von der Schweiz und die Jugendkriminalität ist gestiegen in den letzten Jahren, ist deutlich gestiegen. Man muss dann vielleicht noch differenzieren, wo, aber es gibt mehr Raubüberfälle, es gibt mehr Schlägereien, es gibt mehr Messerstechereien bei den Jugendlichen. Wie dramatisch ist das für Sie?
Es ist für mich nicht dermassen dramatisch, aber es ist für mich problematisch. Es ist ein Thema, oder? Also, gibt ja die Gesellschaft, und das gehören eben Jugendliche auch dazu, haben immer auch gewisse Tabus. Also, gewisse Sachen, die man nicht macht. Zum Beispiel nicht Messer einsetzen. Und Gott sei Dank bei uns auch nicht Waffen einsetzen, also Pistolen und so. Und die Tabus werden wie so kollektiv sind verankert. Und da gibt es natürlich Tendenzen, dass die Tabus gebrochen wird. Also, dass plötzlich vielleicht eine Bemessung eingesetzt werden bei Überfällen oder dass man überhaupt Überfälle macht. Und da ist einfach wichtig, gesamtgesellschaftlich, dass man die Tabus eigentlich beachtet, dass man eben schaut, dass es nicht zu einer Bewaffnung kommt. Bei den Schlägereien muss man immer schauen, was sind es für Schlägereien. Also wenn ich mit denen zu tun habe, dann schaue ich genau, was ist, wie es passiert. Hat es irgendein Element, wo man sagt, das ist problematisch, da ist es zu weit gegangen. Mhm. Und das merkt man in der Regel.
Wie meinen Sie das?
Ja, also wenn ich zum Beispiel mit einem Jugendlichen zu tun hatte, der eine Schlägerei hatte, und der ist dann am Boden gewesen, und dann hat er mit einem Messer wollte ritzen. Da habe ich gedacht, das ist eindeutig.
Gar nicht.
Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Da braucht es auch die entsprechende Reaktion. So ein bisschen, das ist ganz klar. Und dann aber mit anderen zugehauen, auch eine andere Schlägerei. Und dann habe ich gemerkt, einer hat den anderen geschubst und er sagt dann am Boden gehabt und so. Aber der andere sagt, ich habe nicht. Und dann gefunden, ja, das ist jetzt noch so eine Rauferei oder so. Da muss man ganz genau anschauen. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass man. Die Gefahr ist, dass man es anfängt zu vermengen und von kriminellen Handlungen redet oder wenn es im Grunde genau einfach so ein jugendlicher Übermut ist.
Also es fällt einem schon auf, dass, sagen wir zum Beispiel jetzt in Zürich, an einem Ort, wo die Jugendlichen sehr gerne hergehen, am Wochenende, am Autogay, am Stadelhofen und so, passieren tatsächlich mehr solche Sachen, auch mit dem Einsatz von einem Messer zum Beispiel. Und da fragt man sich, Was passiert da? Schlägerei oder Rauferei ist noch ein schöner Ausdruck, wie Sie sagen. Das hat jeder von uns wahrscheinlich schon in der Jugend erlebt. Aber da haben wir etwas, wo man sagt, ist das noch normal in einem Land wie der Schweiz?
Leider muss man sagen, ob es in der Schweiz normal ist, weiß ich in der Schweiz jetzt nicht. Und da gibt es ein ganz anderes Problem. Bei den Jugendlichen gibt es ja ganz viele verschiedene Wege, vor allem bei jungen Männern oder ins Erwachsenenleben. Und in der Regel wollen aber die jungen Männer auch irgendwie herausfinden, wer bin ich, was habe ich für Eigenschaften, wie bin ich auch als Mann. Und das ist eigentlich ein grosses Thema für viele. Viele tun sich dann ganz anpassen natürlich. Und das ist jetzt unabhängig von den Werten. Also Gleichberechtigung und alles ist, so wie ich es erlebe, bei den meisten Jugendlichen völlig klar. Das ist so, das ist gar kein Thema mehr oder so. Aber es gibt dann gewisse Sachen, die sie finden, ich will doch herausfinden, zum Beispiel zu einem Mann sein, gehört auch Mut, gehört auch ein bisschen zu provozieren, gehört auch ein bisschen mal eine andere Meinung zu haben. Das sind so Elemente, oder, wo viele so erleben. Und wenn sie natürlich das nicht können, also sich nicht so können erleben, dann ist eine gewisse Gefahr, dass es dann pervers ist. Ich habe das einmal in einer Schulklasse erlebt, das ist eine 6. Klasse, wo sie auch angefangen haben, gewalttätig werden. Sie haben den anderen am Boden gedrückt und sind auf den Brustkasten gekommen. Und das ist zu weit gegangen. Was machen wir? Und dann haben wir so etwas gemacht, haben wir so einen Boxer eingeladen, so einen Kämpferboxer, der zu Bern so sehr bekannt war. Und dann haben wir so den Jugendlichen, also Kinder, Jugend sind 13, 12, 13 gewesen, gesagt, so, jetzt kommt einer und der zeigt euch, wie man richtig kämpft, wie man das macht. Und die müssen ganz brav sein und ruhig sein. Und dann haben wir so in einem Vorhang, ist dann einfach ein paar Matten angelegt. Mhm. Und der ist dann gekommen und gesagt, also, zuerst tut man den Gegner begrüßen. Respekt vor dem Gegner. Ganz wichtig. Und er hat es wie so angesprochen. Sie sind einfach so. Und danach haben sie mich aufeinander zu, sich verneigen und dann miteinander kämpfen. So ein bisschen mit Raufen, so ein bisschen mit Regeln. Und wir haben das aufgenommen. Und da ist etwas ganz Lustiges passiert. Plötzlich ist, wie wir sind nachher das angeschaut, oder so ein bisschen, und haben sich immer zuerst präsentiert und gekumpt. Und das haben sie nachher angeschaut, verlangsamt. Und das ist plötzlich viel wichtiger geworden. Da haben sie so Luftsprünge gemacht, okay. So quasi martialische.
Ja.
Das ist dann wichtig geworden, ja. Oder? Also, so ein bisschen sich inszenieren. Und das andere ist dann verschwunden. Und das wollte ich jetzt einfach als Beispiel geben, wie man umgehen sollte. Was nicht so funktioniert, wenn man einfach sagt, das geht nicht so, fertig, sondern sagen, du, das geht nicht, aber jetzt schauen wir mal, was kann man sonst mit dieser Energie machen? Kann man es auf eine Art auch kanalisieren, dass es akzeptabel ist und vielleicht auch kreativ ist?
Wem seine Aufgabe ist das? Es gibt einfach in der Szene in quasi viele Jugendliche, die ein bisschen verloren sind, wo die Möglichkeiten, die sie jetzt gerade geschildert haben, die gar nicht auf diese Möglichkeiten treffen.
Ja, also wenn sie aufhören, es ist natürlich die Aufgabe von allen, es ist die Aufgabe von der Schule, oder? Also In der Schule braucht es auch so Lehrpersonen, die vielleicht auch das markieren können. Die sind dann vielmal nicht so ganz, die entsprechen nicht dem Bild von einer Lehrperson. Mhm. Oder sind,
das sind ein spezielle.
Sind so speziell. Also mit einem Lehrer, der ganz gut ankommt bei den Schülern und so. Aber wenn die Schüler kommen und spät kommen und dann ihre Geschichte erzählen, wieso sie spät kommen, ja, ich kann so alles rufen. Also, hey, glaubt ihr gar nicht. Einfach einen bestimmten Ton. Oder? Und das gefällt mir. Es ist natürlich auch die Eltern und so. Und es gibt viele auch Jugendarbeiter, die so arbeiten. Oder? Ich kenne viele Jugendarbeiter, die eigentlich auch so einen Ton haben und eine Art. Also, das heisst,
also klare Ansage quasi.
Klare Ansage, sich nicht beleidigen lassen, nicht provozieren lassen, auch Humor, aber doch gleichzeitig liebevoll. Oder die zwei Elemente sind wichtig. Nicht so ein bisschen die total moralisch verurteilt. Darum stört mich der Ausdruck Nulltoleranz. Das ist ganz ein problematischer Ausdruck. Weil, und viele Schulen.
Von wem wird der verwendet?
Der wird ganz viel verwendet. In Schulen gehört man das. Jetzt haben wir mit einem anderen Vorfall zu tun, wo sie einen Jugendlichen ausgewiesen haben. Und er sagt,
ausgewiesen?
Also vom Schul aus.
Von der Schule, ja.
Ja. Und dann hat die Schule gesagt, ja, wir haben halt Nulltoleranz. Natürlich toleriert man Gewalt nicht. Aber Nulltoleranz heisst dann vielmal, dass man sich nicht mehr auseinandersetzt. Und das Grossartige der Schweiz ist, dass wir doch bis jetzt eine Tradition haben, wo man sich, wenn Jugendliche blöd tun, sich mit ihnen auseinandersetzt und sagt so, jetzt müssen wir schauen, was wir machen. Nicht wie in Großbritannien oder vor allem in den Vereinigten Staaten, wo es einfach Adult Crime, Adult Prison Time und dann nachher...
Sie sehen einen grossen Unterschied.
Ja, das sehe ich schon.
Also und die Chance
sehe,
in dem Fall.
Wir haben in dem Sinn... auch ein gutes System, wo man auch wirklich auch Jugendanwälte dann einfach mit denen, Jugendanwälte haben ja sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten und da können sie auch sehr viele Massnahmen treffen, das ist ganz gut.
Das klingt alles noch einigermaßen konstruktiv und so verständlich, aber es gibt Sachen, die einem extrem irritieren. Zum Beispiel, wenn in so einer Anhäufung für Jugendliche ein Ambulanz angegriffen wird, die will helfen. Oder Sanitäter oder Feuerwehrleute an ihrer Arbeit gehindert werden. Wie kann man so etwas überhaupt einordnen, erklären?
Also, es sind natürlich Tabubrüche. Oder? Also, und Tabubrüche sind Tabubrüche. Und ein Ambulanzangriff ist ein richtiger Tabubruch. Und sehr aufwachsen vielmal, und das ist jetzt überhaupt nicht das, das ist nicht legitim, da muss man reagieren, ist bei gewissen Jugendlichen, die wollen Tabus brechen. Die wollen genau das machen, was man nicht macht. Weil für sie hat das Energie. Oder? Und ich würde sagen, das ist so ein Tabubruch. Also das ist, und dann ist man natürlich entsetzt. Oder? Und dann ist man empört. Und so. Und das ist aber die Reaktion, die es eigentlich sucht.
Aber dann müssen wir ja dort, ja gut, ich bin... Das sage ich jetzt spontan, dann müssen wir ja dort mit Härte reagieren und sagen, halt, also so nicht. Und wenn du das noch einmal machst, dann musst du vielleicht eine Nacht hocken.
Ja, absolut. Also dort muss man reagieren. Man muss mit, sagen wir mal, Härte, also Eindeutigkeit sagen, das geht nicht. So anstehen. Und dann gibt es viele Sachen. Sie sagen jetzt eine Nacht und so. Es gibt viele Sachen, wo Jugendliche viel mehr Eindruck machen, als, sagen wir mal, Erwachsen ist ein Krimineller. Ein Jugendlicher, wenn er eine Nacht muss hocken in einer Zelle und so. Das hat mal so ein Berner Jugendrichter gehabt, der hat immer die Jugendlichen gesehen, zwischen den grossen, oben gesessen, so grosse Emporen, die müssen unten sein. Und so, und das hat viele Jugendliche beeindruckt. Oder er hatte so eine hohe Stimme gehabt und so. Und hat ihnen dann gerade in die Augen geschaut und gesagt, so, sitzt da und so. Und bei vielen Jugendlichen hat das beeindruckt. Nicht bei allen natürlich, das ist ganz klar. Aber es braucht so eine Reaktion.
Haben wir da ein bisschen Zeitgeistveränderung? Auch ich habe das Gefühl gehabt, so in den 90er, 80er, 90er, in den Nullerjahren, hat man wahnsinnig mit Verständnis versucht zu reagieren und mit Milde und mit dir muss man helfen und so. Und ich stelle jetzt doch fest, dass der Staat aufrüstet. Also die kleinsten Zwischenfälle führen zu einer Polizeimeldung, führen zu einem Gespräch bei der Jugendanwaltschaft. Es wird ein Verfahren eingeleitet, wo man dann auch einmal denkt, du, also... Ja, der hat jetzt eine 20er Note genommen von einem. Vielleicht nicht viel studiert und so. Wieso muss jetzt das gerade das Verfahren geben?
Das finde ich ein Problem. Ich habe den Eindruck, die Polizei sollte möglichst wenig in Schulen oder bei Jugendlichen eingreifen. Aber da ist die Entwicklung in eine andere Richtung gegangen. Und die Polizei ist natürlich an Gesetz gebunden, an Massnahmen gebunden, oder? Und im Prinzip sollten das so Sachen auch andere übernehmen. Also Schulen, Jugendarbeiter, Schulleitung, Eltern und so sollten das übernehmen. Aber das finde ich als eine sehr ungünstige Entwicklung. Ich habe mit vielen Fällen zu tun, wo ich das Gefühl habe, das ist völlig übertrieben. Oder so ein bisschen, da wird von Tatbeständen geredet, weil eben, wie sie sagen, eine 20er-Note oder so ein bisschen Gummiklaut sogar. Es wird noch verrückter oder irgendwie ausgehen. Und immer gerade eine Anzeige. Da ist es erstens nicht, die Polizei ist vielmal nicht ausbildet für das und muss auch anders vorgehen, weil sie eine andere Aufgabe haben. Und das ist höchst problematisch. Also das hat mit Fällen zu tun, weil ich das Gefühl habe, das hat die Situation völlig verschlimmert und so und nicht verbessert.
Mhm. Wobei meine Frage, merke ich jetzt gerade, ist eigentlich ein bisschen verwirrend gewesen. Ich habe eigentlich zwei verschiedene Sachen gefragt. Den einen Teil haben Sie jetzt beantwortet, dass die Polizei nicht immer der richtige Apparat ist, um ein Problem zu lösen. Aber die andere ist, eigentlich war, haben wir eine Art Veränderung im Zeitgeist, dass es heute wieder okay ist, dass man sagt, es muss bestraft werden, es muss auch hart bestraft werden. Die Jugendlichen müssen wissen, wo ihre Grenzen sind im Vergleich zu früher, wo man vielleicht das versucht hat zu vermeiden, weil es...
Ja, ich glaube, man hat einen Backlash. Und eine Zeit lang hat man gemeint, wenn man die Jugendlichen versteht und nett und lieb ist und so, dann nachher werden sie sich benehmen. Und das stimmt natürlich eindeutig nicht. Sondern es braucht auch eine klare Stellungnahme. Es braucht auch zu sagen, das geht nicht und das geht und da gibt es die Sanktionen. Das braucht es. Aber das heisst nicht, dass die Auseinandersetzung und das Verständnis für Jugendliche nicht mehr am Platz ist. Also man muss wie beides machen. Oder, und ich sehe jetzt eine Tendenz, dass man dann eigentlich das Gefühl hat, harte Strafen, das ist die Antwort. Das ist es eindeutig nicht. Jugendliche leben teilweise in einer völlig anderen Welt. Und man kann nur so harte Strafen einführen. Das geht da rein und da raus. Und sie haben das Gefühl, sie sind sowieso schlauer. Das trifft nicht sie, oder? So ein bisschen. Und sie sind unschuldig. Also das nützt nichts. Aber es muss natürlich auch Grenzen geben. Und die muss man aushandeln. Und die muss man auch über eine Person vermitteln, oder? Das muss das sagen. Mhm. Und nicht, es gibt so Tendenzen in Schulen, wo man Verträge macht, oder? So sogar mit Kind Verträge macht. Das ist ja völlig ein Unsinn.
Also, ist das ein Unsinn? Also, ich habe das auch schon gemacht mit meinem Sohn, dass wir gesagt haben, die Regeln sind so. Das, wir haben jetzt einen Vertrag, es hat zwar nie funktioniert,
aber nein, wenn es in einer Beziehung ist, ist es schon etwas anderes, oder? Aber wenn es so ein bisschen implementiert wird, so ein bisschen viel mal von außen durch, dann müssen sie unterschreiben. Das ist ein Nonsens, weil sie haben noch nicht den Sinn für das Recht. Also wenn man natürlich erwachsen ist, weiss man halt, Gesetz ist der Staat und Macht, gibt es die Reaktion für Jugendliche, ist das. Hat das keine Bedeutung?
Sie haben etwas Gutes gesagt, da innen, da raus. Das kann einem ja wahnsinnig machen zum Teil, dass ein Teenager, sage ich jetzt einmal, oder eine Teenagerin, sind ganz andere Wesen, die völlig anders ticken, als wir meinen, als Erwachsene. Wir können irgendwie die Ratio ansprechen.
Ja, also, es gibt wie zwei, aber es ist ja interessant. Wenn man schaut, die Themen, die die Teenager beschäftigen, sind ja vielmal existenzielle Themen. Also Jugendliche, wenn sie bei sich sind, reden sie über, was ist Liebe? Fragen sich, wieso gibt es Krieg, was ist passiert mit dem Klima. Also sie gehen sehr stark existenzielle Themen rein, tun aber das nicht unbedingt so kommunizieren, können sie zum Teil nicht so kommunizieren. Also was eindeutig nicht stimmt, ist die Vorstellung, Jugendliche haben eigentlich nur Fun im Kopf und so und Ausgang, das stimmt nicht. Sie haben dann irgendwie andere Themen. Das ist, aber eben, wie gesagt, sie teilen das nicht.
Gibt es aus Ihrer Sicht, geben wir als Gesellschaft, als Politiker mit den Rahmenbedingungen, als Schule mit dem Lehrplan 21, die richtigen Antworten auf die Herausforderungen, die wir sehen. Also die ganz klare, jetzt die Zunahme von der Jugendkriminalität, von Jugendlichen, die nicht integriert sind, die ihre Lehrstelle verlieren, auf all die Phänomene, wo man das Gefühl hat, wir sind ein bisschen ratlos.
Der erste Punkt ist natürlich, wenn man mit Menschen zu tun hat, gibt es nie die richtige Antwort. Das ist einfach, der Mensch ist ein bisschen ein unruhiges Wesen, und so ein bisschen, also, aber es gibt Antworten. Etwas ist, was ganz wichtig ist, man muss Jugendliche einbinden in die Gesellschaft, Verantwortung übergeben. Und ich habe zum Teil das Gefühl, wir warten zu lang. Also Jugendliche muss man sagen, ihr seid ab 14, 15, vielleicht sogar vorher sagen, ihr könnt selber bestimmen. Das betrifft die Schule, das betrifft das sonstige Leben. Und Verantwortung übernehmen heisst, dass man auch scheitern kann. Oder? Also nicht Verantwortung, aber im Hintergrund ist ein Erwachsener und schaut immer noch und so, dass es könnte gehen. Das heisst das. Das ist mal ein Punkt.
Also eine Art Überbetreuung eigentlich.
Ja, wir haben eine Art zu grosse Absicherung, eine Überbetreuung, Absicherung. Oder? Also, ich habe das in einer Schule in Japan erlebt, wo die Schule einfach den Jugendlichen Geld gegeben hat, von einer bestimmten Klasse an natürlich, Geld gegeben hat, gesagt, so, ihr schaut für die Mittagsbetreuung. Ihr seid einfach verantwortlich für das Kaufen vom Essen und so, was ihr macht und das mit ihr machen. Und es ist nicht kontrolliert, ja, das darfst du nicht und das darfst du. Und das ist super gelaufen. So Sachen braucht es mehr.
Ist wahr? Ja, man stellt sich ja vor, dass die nachher einfach, dann gibt es einfach 7-mal Hamburger in der Woche.
Ja, am Anfang schon. Oder? Am Anfang 7-mal Hamburger gegeben, dann haben sie gemerkt, das ist nicht gut. 7-mal. Also anscheinend hat es am Anfang nicht gefunden, aber sie müssen halt auch Erfahrungen sammeln. Aber das heisst Verantwortung übergeben. Ja. Das ist ein Punkt, der wichtig ist. Dann natürlich brauchen sie auch ein Ziel im Leben. Also wir brauchen alle ein Ziel im Leben, also eine Vorstellung, was man dann mal macht und was man mal, also das heisst, das wird dann vielmal vermittelt durch Geschichten, durch Erfahrungen, durch Kontakt auch mit Leuten, die inspiriert sind. Viele Jugendliche suchen eigentlich Inspirationen und nicht nur Kompetenzen. Oder die Inspirationen sind wichtig, damit sie Kompetenzen erwerben. Aber Kompetenzen, wie das jetzt gesagt, das ist todlangweilig.
Oder also Kompetenzen ist ja natürlich ein Wort, das jetzt im Lehrplan 21 sehr wichtig geworden ist. Sprechen Sie es auch wegen dem an?
Ich spreche es wegen dem an, weil es eine Haltung hat, eine Ausrichtung. Also was er konkret kann produzieren, leisten, was kann er in der Mathematik machen, was kann er bei den sozialen Kompetenzen, das ist noch ganz ein problematischer Begriff. Oder das wird eigentlich angesprochen. Das ist ja wichtig, aber es ist ein Nebeneffekt vom inspiriert sein, angeregt sein, etwas zu finden. Wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe und merke, sie haben das Interesse, es kann irgendetwas sein. Einer hat jetzt American Football, ein anderer, der will irgendwie designen im Computer. Dann eigentlich ist es, kann man wie so ein bisschen beruhigt sein.
Ja.
Oder so, weil dann das Interesse führt sie irgendwie weiter. Und das ist das, was man muss wecken. Das ist das, was auch der Schule wichtig ist. Ich merke, die Lehrer kommen da, die durch irgendetwas inspiriert sind. Das ist bei einem Lehrer, der ist vor allem von Berner Bauernhäusern inspiriert gewesen. Mhm. Und immer von dem erzählt. Und die Kinder haben das auch gewusst, jetzt kommt er wieder. Aber so hat er signalisiert, es lohnt sich das Leben, es gibt etwas Spannendes.
Ja. Was ist problematisch, wenn Sie sagen, Sie haben Mühe mit dem Begriff von der sozialen Kompetenz?
Oder wir haben früher von Anstand geredet, von Anstandsregeln. Und das hat eigentlich der Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, zu sagen, das darf ich nicht. Ich muss sagen, in England, Sir, Madam. Ich darf nicht sagen, what the hell und so. Das sind ganz klare Regeln gewesen, die haben wir identifizieren können. Die sozialen Kompetenzen, was das heisst, ist sehr, sehr schwammig. Oder? Und zum Teil extrem. Oder? Man muss die Emotionen können kontrollieren, man darf nicht reinreden und so. Und das gibt im Prinzip auch den Erwachsenen Macht. Oder? Sie haben jetzt eigentlich viel mehr Macht bekommen durch den Begriff soziale Kompetenzen. Also, dass sie dann in der Schule nicht weiterkommen, oder? So ein bisschen, weil sie eben sozial inkompetent sind, weil sie eben frech sind oder Sachen sagen, die man nicht sollte sagen und so. Und das finde ich problematisch. Also, man sollte am Prinzip, obwohl soziale Kompetenzen sind wichtig, aber zum Beispiel, was zu den sozialen Kompetenzen gehört, ist die Fähigkeit zu provozieren.
Gehört zu den sozialen
Kompetenzen? Das ist auch eine soziale Kompetenz. Okay. Oder jemandem drin zu reden. Das ist auch wichtig. Ja. Man weiss ja, dass er mit den Online-Konferenzen jetzt, dass die Fragen vielmal nicht mehr so kommen, weil man nicht reinreden kann.
Ja.
Oder? Also, und das gilt aber dann als problematisch. Ja. Also, das heisst, es ist zu breit, zu schwammig, zu idealistisch, oder? Und das würde ich eigentlich wieder ein bisschen ersetzen durch einfach gewisse Anstandsformen, oder? Die dann ein bisschen künstlich sind, natürlich. Ja. Aber
jetzt machen wir so ein grosses Ding daraus. Es ist dann schon eben ein bisschen pathologisch, ein bisschen ungesund. Dann muss das Kind zum Jugendpsychologe, wenn es zu frech ist oder zu wenig anpasst oder so. Und das findet sie eine problematische Entwicklung.
Es ist problematisch, weil der Begriff gibt einfach zu viel Einfluss und Macht der Lehrpersonen. Es ist nicht mehr so geregelt, oder? Also, und das ist etwas, was ich von ganz vielen Kindern hören und Jugendlichen höre. Einer kam und sagte, ja, Jules, das ist ja fürchterlich. Strichli, strichli, strichli. Wenn ich irgendwie den Gummi auslehne von der Banknachbarin und die stört, strichli. Wenn ich einmal die Aufgabe vergesse, strichli. Jetzt muss man sich vorstellen, wie das wäre für uns, als erwachsene Person, wenn wir einfach immer für jedes kleinste Fehlverhalten Sanktionen bekommen. So erleben es gewisse Schüler in gewissen Schulen. Oder? Und das ist legitimiert.
Das ist das grundsätzlich für Buben schwieriger als für Mädchen? Je länger dass ich mich mit dem Thema befasse, desto augenfälliger wird es mir, wie unterschiedlich dass sich Mädchen und Buben entwickeln. Gerade im Teenageralter, wo die Mädchen häufiger voraus sind, reifer sind, auch irgendwo schon mehr integriert in der Gesellschaft und Buben brauchen ein bisschen lang und sind ein bisschen unmöglicher als Mädchen.
Ja, und das ist eine Art, und das ist das Interessante, oder? Man hat alle die Transgender-Generation und alles, und es gibt ja irgendwie 62 verschiedene Geschlechter, oder? Das ist eine riesige Diskussion.
Das ist eine gewaltige Diskussion. Eine
gewaltige Diskussion. Und wenn man einfach mit Schulen zu hat, Jugendlichen zu haben, dann ist das völlig irrelevant. Ich würde sagen, 98% empfinden sich als Mädchen oder als Bub. Und will sich als Mädchen profilieren oder als Bub. Es gibt, zeigen sich einfach gewisse Unterschiedlichkeiten. In der Schule ist es so, dass in einem gewissen Sinn Mädchen schlauer sind. Also sie checken mehr, ich muss das machen, um den Lehrer, Lehrerin genügen und sagen dann Sachen und so. Also sie können das auch ein bisschen zurückhalten, denken und machen immer noch, was sie wollen oder so. Also sie sind nicht mehr durch ein bisschen geschickter. Sie fragen ja immer Sachen, die sie eigentlich schon wissen, aber nur damit man kann fragen kann. Da so, das sind sie so ein bisschen überlegen. Und es gibt vieles, was ihnen auch mehr entspricht in der Schule, damit man richtige Antworten gibt und so. Buben sind da ein bisschen auf verlorenen Posten, weil sie sind teilweise, sie tun sich integrieren in ein System über Widerstand. Sie müssen zuerst einmal das Gegenteil machen, das Gegenteil sagen, den anderen spüren. Sie suchen mehr die Extreme. In der Schule an sich haben sie ja lieber Hierarchien. Wenn sie wissen, der hat das, das und das, dann können sie sich ein bisschen beruhigen. Und das sind Sachen, die natürlich nicht mehr so wichtig sind in der Schule. Und das führt dazu, dass erstens viele Buben die Schule nicht mehr, also unglücklich sind in der Schule. Sie sind einfach unglücklich. Ja. Ich sage es zu meinen, sie sind glücklicher. Und zweitens, dass natürlich einen gewissen Anteil davon Problem haben. Also, das sieht man ja mit anderen Statistiken. Mich ärgert einfach, wenn man dann sagt, ja, das war eigentlich immer so gewesen, das ist doch klar. Ich mache die Erfahrung, man kann wirklich etwas machen und es ist keine Hexerei. Ja. Oder? Man kann das in der Schule ohne Mädchen zu benachteiligen, überhaupt nicht. Und das ist
also ganz konkret, dass man überlegt, was könnte man machen, dass Buben in ihrer Art in der Schule eben nicht unglücklich sind, sondern dass das ihnen auch mehr entspricht. Also ich finde zum Beispiel, sie können sich zu wenig bewegen.
Ja, das ist ein
also,
Punkt.
Darum sind sie ja nervös. Oder? Wir müssten viel mehr Möglichkeiten geben, dass sie mal zwischen einer Stunde könnten, eine Runde rennen. Aber das ist jetzt so ein bisschen Küchenpsychologie von mir. Oder klare Ansage, wie sie sagen, was sind so die Elemente, die sie vermissen, wo man müsste mehr machen für die Buben?
Also es gibt zum Beispiel, eine Klasse ist ruhiger führbar, wenn klar ist, was für Hierarchien, zu was für Themen herrscht. Wer ist der Stärkste, wer ist der Witzigste, wer ist der Gescheitste und so. Das muss man mal aufnehmen. Dann ist es so,
also von der Schüler her?
Von der Schüler her, das kann man als
Lehrer definiert.
Ja, das ist ja viel mal tabuisiert, aber das ist die Schulklasse. Das zweitens ja. Ist es so, dass es Buben haben vielmal lieber Aufgaben, bei denen man auch scheitern kann. Das ist etwas ganz Eigenartiges. Also wenn man bei etwas nicht auch scheitern kann, dann ist es wieder nicht spannend. Bei den Mädchen ist es genau das Gegenteil. Oder die Buben sagen, ja, probiert, oh, scheiße, ist nicht gegangen und so weiter. Also das heisst, es braucht zum Teil andere Aufgabenstellung. Dann braucht es auch eine andere Ansprechart. Also wenn wir das so ein bisschen direkter, weniger mit Wort oder so. Das sind Sachen, es braucht auch das Registrieren von ihnen. Also viele Buben tun ihre Gefühle anders ausdrücken. Sie drücken ihre Gefühle aus, indem sie zur Lehrerin gehen und vom Fußballmatch erzählen, oder? Und dann, wenn die Lehrerin sagt, ja, schon recht, du aber ich möchte wissen, wie es dir geht. Mhm. Dann denkst du, ja, das habe ich doch jetzt gerade erzählt, oder? So ein bisschen. Also, das sind so Elemente. Und wie gesagt, es ist nicht eine Hexerei, oder? Es gibt noch ganz viele andere Punkte. Und ich habe so mit ein paar Klassen geschafft, wo dann die Lehrerinnen das ein bisschen so gemacht haben, oder die Lehrer, aber vielmehr sind die Lehrerinnen gewesen, und plötzlich gemerkt haben, Das Wunder, es ist nicht schwierig. Es sind ein paar einfachere Sachen, die man berücksichtigen kann. Zum Beispiel auch nicht beleidigt sein als Lehrperson, als Lehrerin. Wenn Jugendliche etwas sagt, reagieren und sagt, hey, sagst du nicht mehr, gell? Also komm jetzt, gehen wir mal raus. So, aber das Schlimme ist beleidigt, das geht gar nicht. Und jetzt musst du zum Schulleiter gehen und so wieder. So. Das sind Sachen, die für viele Buben schwierig sind.
Wie ist das, wenn eine Lehrerin sagt, ja, wir haben jetzt ein Schülerturnier und wir wollen, dass ihr alle mitschaut. Es kommt nicht darauf an, ob wir gehen, sondern wichtig ist, dass ihr alle dabei sind.
Das geht gar nicht, ja. Das sind so Sachen, die höre ich vielmal. Also ich war in einer anderen Klasse gewesen, und dann hat es geheißen, so, jetzt haben wir einen Wettbewerb, so, ihr habt Gute, dann drei Gute, du kommst einen Preis über, so, und dann, so ist halt die Stimmung. Und dann nachher sagt sie so, aber für die anderen kommen alle auch einen Preis über. Und dann genau gemerkt, ist die Stimmung weg.
Mhm. Warum machen das Lehrerinnen und Lehrer? Was ist das für ein Trend?
Ja, man hat natürlich Angst, so etwas zu machen, das vielleicht frustrierend sein könnte. Also das, wo Kinder, die keinen Preis bekommen. Man will natürlich ausgleichen, das ist verständlich. Also Motive sind eigentlich schon gut und das muss man auch beachten. Aber es braucht eben auch anders. Es ist so bisschen, man will nicht die, die weniger gut sind, so im Vordergrund stellen und das immer betonen. Das ist auch richtig. Oder? Aber es gibt halt eben verschiedene Elemente. Man kann sie alles spielerisch machen, muss sie nicht todernst machen.
Mhm. Aber würde ich zu weit gehen, wenn ich würde sagen, man könnte das fast in einen grösseren Trend einordnen. Heute ist ja jeder irgendwo ein Betroffener, jeder ist irgendwo ein Opfer. Eben, hat vielleicht eine Identität, die nicht gut ist, vielleicht gehört er zu einer Minderheit. Ist vielleicht sexuell, hat eine andere Ausrichtung und die müssen wir alle mit Samthändchen anpacken und bewahren und so. Und mich dünkt es manchmal eine gefährliche Entwicklung, weil Resilienz eigentlich nicht gefördert wird, also auch Widerstandskraft und auch die Erfahrung, dass man mit einer Niederlage muss leben, dass das passiert.
Ja, das ist genau ein wichtiger Punkt, oder? Also es hat sich ja wirklich verschoben. Also das heisst, wenn ich betroffen bin, wenn ich beleidigt bin, dann ist quasi der andere schuld und so. Und der muss dann mit dem aufhören. Und zu beleidigt sein, zu betroffen sein, verletzt sein, hat ja mal auch mit einem selber zu tun. Vielleicht mit eigenen Vorurteilen, Wahrnehmungssensibilitäten. Und man kann nicht immer dem anderen schuld geben. Das heisst, es braucht auch sogenannte Frustrationstoleranz. Also es braucht auch das Umgehen mit sich selber. Und wir können nicht, das Leben ist nicht einfach nur alles angenehm. Und es gibt Leute, die einem aufregen, ärgern, stören. Und man kann nicht die eliminieren. Die sind einfach auch da. Und da braucht es auch ein bisschen Einführen. Also ich habe heute das Gefühl, sind wir, vor allem in der Cancel Culture, kommen wir so in eine Kultur rein, wo jede kleine Sensibilität quasi für, reagiert werden muss. Das ist das, was ich zum Teil auch in Schulen beobachten, so bei gewissen Vorfällen.
Also Cancel Culture wäre etwas, wo sie würden auch einordnen in eine ähnliche Entwicklung, dass man sagt, wir wollen uns nicht mehr mit unangenehmen Botschaften müssen beschäftigen, zum Beispiel, oder mit Denkmälern, die nicht mehr in die Zeit hineinpassen.
Ja, also mit unangenehmen Botschaften, die irgendjemand verletzen könnte, oder? Und es kommt sehr vieles. Könnte irgendjemand verletzen, vielleicht auch, was ich jetzt sage. Und das ist natürlich ein Risiko, oder? Natürlich, dass man wird verletzt nicht mit durch. Und natürlich, wenn es ganz, man soll sagen, offensichtliche Verletzungen gibt oder so, quasi, wenn es einen Angriff gibt, das ist klar. Und Diskriminierung, das ist auch klar. Aber es entsteht ein bisschen zu grosse Sensibilität.
Ganz etwas anderes noch. Wir haben über Schule, wir haben über die Eltern geredet, über Politik, ich möchte noch ein bisschen mehr reden. Wir haben einen sehr hohen Ausländeranteil und leben sehr gut mit dem. Wir haben rein wirkliche Ausländer, 25%. Wir haben sehr viele Leute, die zu Bürgerinnen und Bürgern geworden sind und leben sehr gut mit dem. Aber wir haben auch spürbar, also jetzt bei diesen Krawallen, habe ich es wieder eindrücklich gefunden, die Jugendlichen, die dann interviewt worden sind, von Medien zum Beispiel, von Gratisblättern auch, die hat man sofort gespürt, die haben einen Migrationshintergrund. Also die reden dann so, ja, weißt du, das finde ich, aber Mann und so, muss schon. Also ganz offen gefragt, was ist die Dimension vom Ausländeranteil in dieser Kriminalstatistik, in dieser Entwicklung, die wir jetzt diskutiert haben?
Also die ist natürlich da, oder? Ich meine, das ist, ich weiß nicht, das ist alles gerade im Kopf, aber so dort, wo ich es mal studiert habe, ist es eindeutig ein bisschen grösserer Anteil von Ausländern. Und das hat natürlich mit ganz vielen Faktoren zu tun. jede Kultur geht anders um mit dem Thema Gewalt. Also das ist an sich nicht kulturell kodiert. Und wenn natürlich jemand von einer anderen Kultur da kommt, dann gibt es immer so einen Graubereich, wo man nicht ganz weiss. Also ich meine, von vielen Kulturen, die da aufwachsen, oder so Jugendliche von Kulturen, da ist es zum Beispiel, da gibt es so die eindeutigen Boss und die starken Männer, die dann so wo sie sich daran orientieren. Und wir haben keine so eine Kultur. Und insofern gibt es dann da so ein bisschen das Überschwappen. Viele Jugendliche von dieser Kultur haben das Gefühl, wir sagen Schwächling. Oder also die Schweizer sagen Schwächling. Und zwar alle, weil sie nicht mehr schlägeln. Oder weil Schlägeln gehört zu ganz vielen Kulturen, zu regulären Verhalten. Mhm. Also wenn man zwar, indem man konkret schlägt oder auch nur androht und sagt, hey, go. Und wir haben ja das gar nicht mehr oder nicht und so. Und das ist so ein bisschen, da gibt es eine Verunsicherung.
Mhm. Ich finde das gut, was Sie sagen. Das ist aber auch diplomatisch oder sagen wir einigermaßen vorsichtig ausgedrückt. Jetzt in Bezug auf das Jugendproblem. Mir geht jetzt gerade durch den Kopf zum Beispiel Silvesternacht in Köln, wo es zu massiven Übergriffen gekommen ist von Migranten auf Frauen. Das ist ja unerträglich eigentlich für eine Gesellschaft. Und wir haben jetzt einfach den Bereich der Jugendlichen angeschaut.
Das sind Sachen, die nicht gehen, unerträglich sind. Und da müssen wir reagieren. Und da habe ich das Gefühl, man muss auch zum Teil die Jugendlichen bei diesen Kulturen mehr auf unsere Code, auf unsere Werte hinweisen. Und da habe ich den Eindruck, da lassen wir sie allein, oder? Also man muss, wenn ein Jugendlicher da in der Schweiz oder in Deutschland aufwächst, muss man sagen, bei uns geht das nicht. Bei uns dürfen zum Beispiel Frauen rumschauen, wenn sie auf der Straße laufen. Oder es gibt ja viele Kulturen, da tun Frauen einfach so auf den Boden schauen, das ist klar. Bei uns ist das möglich, bei uns können sie rumschauen. Das heisst nicht, sie ist verfügbar. Das heisst nicht, du darfst machen mit ihr, was sie will. Ja. Da muss man so das vermitteln, oder?
Und dann aber dort müssen wir das klarer machen.
Quasi. Ganz klarer machen. Wir müssen sagen, was heisst eigentlich die Rolle der Frau bei uns? Bei uns dürfen die Frauen im öffentlichen Raum, also ist ja völlig klar, auch sich bewegen, machen, was sie wollen. Und so Sachen muss man ganz klar sagen. Das muss man, wenn man das sagt, muss man es wie auch ein bisschen inszenieren. Also nicht so ein bisschen, es ist ja selbstverständlich, sondern sagen, hör mal, wenn du da in der Schweiz bist, dann gilt das. Bei uns ist das einfach so. So, und jetzt, das musst du akzeptieren, wenn du da bist. Da fehlt es mir vielmal an Klarheit.
Das ist einfach gesagt, aber ziemlich schwierig zum Umsetzen, denke ich. Also auch wenn man sieht, dass die Elternhäuser zum Teil ein bisschen bildungsfern sind, dass sie an den Elternabend zum Beispiel nicht teilnehmen, dass man sie nicht ansprechen kann. Wie erleben Sie das selber?
Ich erlebe das selber auch so. Also, das ist zum Teil sehr schwierig. Es ist eben die Schwierigkeit vom Bedecktsein, oder? So, gewisse sagen, ja, aber findet etwas anderes, oder? So, das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Ich habe das Gefühl, das müssen wir schon ganz am Anfang, wenn es in die Schweiz kommt, wie so ein bisschen vermitteln. Also, in den Vereinigten Staaten macht man das zum Teil. Man sagt, we are the land of the free und so. Vielleicht brauchen wir das auch ein bisschen. Das ist wie so ein bisschen.
Dass man mehr die schweizerische
Stärken auch thematisieren. Ja, man macht Stärken das nicht gerne als Schweizer. Wir in der Schweiz und so. Die Schweizer sind keine Aufschneider, oder? Und so. Da müssen wir vielleicht ein bisschen lernen, ein bisschen aufzuschneiden und ein bisschen zu sagen, das ist so etwas, was uns gar nicht liegt.
Nochmal zurück schnell zum Anfang. Wenn jetzt Alan Guggenbühl auch nochmal so ein Teenager wäre, so 17, 18, würde jetzt in der heutigen Zeit auch auf St. Gallen gehen und sagen, da läuft etwas, da muss ich hin.
Also ich würde wirklich nie auf St. Gallen gehen, weil ich habe nie so gerne so Massenbewegungen gehabt. Also das würde ich nicht gehen, nein.
Also lieber das Engagement, das Sie geschildert haben
an der
Schule und Globus, für einen Inhalt.
Ja, ich Globus Clavel, da bin ich am Anfang dabei und nachher gegangen. Also ich bin da, was weiß ich, 15, 16. Ja. Ich habe gesehen, wie sich das zusammenrottet und auf die Straße gehen und so. Mhm. Und nachher bin ich aber gegangen. Oder ich habe irgendetwas Musik gemacht mit ein paar Kollegen. Und so, nachher habe ich immer gehört, was passiert. Aber ich habe es einfach zu viele Leute gefunden und zu lärmig gefunden und zu unruhig gefunden und so.
Also es ist weniger das Politische gewesen, was Sie nicht interessiert haben, sondern das Persönliche.
Ja, also so ein bisschen das Chaotische und so ein bisschen, dass damals alles verhascht und so und halb zu, das hat er nicht gesprochen.
Und dann haben Sie das nachher aus der sicheren Distanz verfolgt, also Sie sind eigentlich zumindest drin gsi in der wichtigen Phase von ihrem Leben, in den 68er Bewegungen und Krawall.
Ja, und ich meine, es ist ich, also, ein Erlebnis gehabt, wo ich dann ziemlich aufgrund von dem ich mich dann distanziert habe, bei der Zeit vom autonomen Bunker, das ist ja ewig her und so weiter, die haben sie ja dort also den Bunker besetzt und so, und dann habe ich einmal Essen können organisieren, also von Zürichberg, von Neumitz, also ganz viel Essen, und bin dort reingegangen und habe das Essen gegeben, dem Betreffenden, und dann sagt er zu mir, sehr gut, wir ernennen dich zum Ernährungsminister. Und dann gefunden, was soll das? Es sollte doch etwas Neues sein, ja. Das Gleiche wie die Alten. Mhm. Und es hat ja geheißen Republik, Autonomie Republikbuch. Und das hat mich dann völlig gefunden. Also ich wollte, wenn schon, müsste es etwas anderes sein. Ja. Und nicht wie das repräsentiert. Von dann habe ich mich einfach als Ernährungsminister distanziert. Das Amt dann nicht ausgeübt.
Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich noch ein paar Fragen zu dieser Zeit stellen will, für die, die mindestens so, sagen wir jetzt mal, ich bin Generation 80er und 80er und ja. Das immer mit der Faszination verfolgt haben, was 68 passiert ist. Ich habe eigentlich jedes Gespräch beendet, aber es nimmt mich jetzt gleich noch Wunder. Würde Sie sagen, Sie sind ein klassischer 68er gewesen, ja, mit diesen Ideal, also links, mit der Anti-Autorität und so weiter? Oder wie würden Sie es selber beschreiben?
Ich bin ein Hippie gewesen.
Ein Hippie?
Oder sind einfach ein Hippie gewesen.
Ja.
Und mehr über Musik, das hat mich interessiert. Und Anti-Autorität, das. Und so, das ist eigentlich, was mir im Vordergrund war. Aber ich bin nicht in Klasse, die anderen Sachen, ich dem nicht entsprochen.
In den politischen Forderungen oder so? Ja,
schon gewisse politische Forderungen natürlich, das schon. Also im Rahmen von der Stadt, autonomes Zentrum und so weiter. Und in der Gemeinde, wo ich war, haben wir auch ein Jugendzentrum gefordert und übergekommen. Und so, also das so Sachen. Insofern habe ich gesehen, wir haben einen Club gehabt, der heisst Move On. Und wenn der Gemeindepräsident ist dann mal, hat uns verjagt und so, wo wir das Feld besetzt sind, so Sachen.
Mhm. Aber, und was finden Sie, was aus diesen Ideal geworden ist?
Das ist noch schwierig zu sagen. Ich meine, ich finde, es ist wichtig, dass man immer sich immer für etwas einsetzt, wenn man das Gefühl hat, es von seinem eigenen Kontext, also so sagen wir mal, und auch sich halt zusammen einsetzt oder so ein bisschen mit anderen zusammen einsetzt. So ein bisschen. Das ist, glaube ich, wichtig. Also ich habe gewisse Personen, die ich von dort Kontakt habe, habe ich immer noch ein bisschen Kontakt. Und wir schwingen immer so ein bisschen. Jetzt sind wir natürlich alte Herren, die denken, ja, früher haben wir mal und so, aber das ist... Man müsste ein bisschen die Illusion geben. Also wir sagen dort mal, so ein bisschen besonders rebellisch gewesen und so.
Ja, das ist
keine Altherren-Geschichte können wir wieder pflegen.
Also das haben Sie jetzt fast ein bisschen hergesagt, die Illusion. Ich glaube, das ist ein Engagement gesehen, so jetzt bei der Klimabewegung, wo sich die Jungen unglaublich engagieren und wo sie sehr beschäftigen. Sehen Sie das als etwas Vergleichbares? Ein Vergleichbares? Phänomen.
Da gehört jetzt natürlich zu den Alten, die vielleicht finden, ja, was soll das? Aber ich finde das nicht. Aber es ist ein vergleichbares Phänomen natürlich. Also, dass die Jugend immer wieder Themen aufbringt, die wichtig sind, vielleicht nicht so wichtig sind. Also, ich habe zum Beispiel in einer Diskussion, wo ich jetzt sage, von der Aussage würde ich mich distanzieren, wo ich eingeladen bin, wurde von der Gemeinde, vom Gemeinderat und alles sind Politiker da gewesen. Und ich bin vor allem als Jugendlicher da gewesen, oder 16, 17. Und dann habe ich dürfen die Öffnungs- das Gespräch eröffnen. Und dann habe ich gesagt, also eigentlich sollte man so vorgehen, wie nach einem englischen Sprichwort, from the ashes rise the roses of success. Zuerst müssen wir mal alles gießen und dann wieder aufbauen. Ich habe das doch gescheit gefunden, den Spruch. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, jetzt ist es gut.
Gut, aber Sie sind 16.
Ich habe gemeint, ich sage etwas Gescheites. Oder? So ein aber was mich erstaunt hat, die hat zum Teil zugestimmt. Einer hat geklatscht. Ashes heisst kaputt machen, oder? Also zerstören.
Macht aus dem Stark Gurkensalat.
Ja, eben. Es ist macht aus dem Stark. Aber ich habe das hier gefunden. Aber es ist, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich habe etwas ausdrücken. Man muss etwas anderes finden. Man muss alles einmal umkonstruieren, neu denken und dann entwickelt sich etwas Neues. Das habe ich eigentlich, es war mehr eine Metapher für etwas. Aber ich habe es hier konkret verstanden.
Gut, also ich glaube, wir haben über zwei verschiedene Sachen geredet. Das eine ist das, dass man auch sich einbringt und wenn es auch unkonventionell ist. Das andere ist wirklich der schwierige Teil mit der Kriminalität. Es wird uns sicher beides weiter beschäftigen. Für den Moment würde ich sagen, machen wir da einen Schluss. Toll, dass Sie da gewesen sind, ja. Und herzlichen Dank für das Gespräch.
Alan Guggenbühl.
Merci vielmals.
mit der Fernsehen.